Liebe Gemeinde, heute möchte ich Ihnen einmal eine wirklich scharfe Predigt halten. Naja, der Buchstabe R, den Sie jetzt in dem Wort scharf eventuell gehört haben, der kommt gar nicht vor. Es ist tatsächlich nur eine scharfe Predigt, denn um Schafe geht es. Sie kennen das ja, dieses Bild, dass wir als Christinnen und Christen Schafe einer Herde sind und Christus, er ist der gute Hirte. Wir die Schäflein seiner Herde. Im Predigttext aus Johannes Kapitel 10 klingt das so. Jesus Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Gott, wir danken dir für dein Wort. Sende deinen Heiligen Geist, dass wir es fassen und zum Unsrigen machen. Amen. Ach, ist das nicht schön? Dieses Bild, Jesus und die Schäfchen. Aber ganz offen gesagt habe ich meine Schwierigkeiten mit diesem Bild. Also mit einem Schaf will ich doch bitte nicht verglichen werden. Ein Schaf ist ein Herdentier, das hat keinen eigenen Willen, das macht, wo man es hinführt. Wenn ich an Schaf denke, dann fällt mir viel eher ein schönes Lammkotelett mit Ratatouille oder ein Pullover ein. Nein. Schaf, da will ich überhaupt nicht in die Nähe nur gerückt werden. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, wie es Ihnen mit diesem Bild von den Schafen geht. Ein Schaf als Herdentier? Können wir heute 2023 als moderne, selbstbestimmte Menschen das überhaupt noch hören? Uns mit Schafen vergleichen? Und dann der Hirte. Schafe folgen dem Hirten, weil sie eben keinen eigenen Willen haben. Die machen, was man ihnen sagt. Das erinnert doch an manches totalitäre System, wie wir es gerade ganz schlimm wieder in der Weltgeschichte erleben. Im Großen wie im Kleinen. Und niemand, wirklich niemand möchte gerne nach jemand anderes Pfeife tanzen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und dieses Bild, das ich gerade gezeichnet habe, das möchte ich noch einmal korrigieren, einen neuen Blick drauf werfen. Der Hirt im Text, von dem wir gehört haben, der ist ganz anders. Das ist kein totalitärer Herrscher, sondern er sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche ist das. Dieser Hirt, der ruft lediglich. Und die Schafe, sie folgen ihm, weil sie ihn kennen und weil sie ihm vertrauen. Und dieser Hirt, der sagt nicht etwa: Und wenn die Biester nicht spuren, dann nehme ich den Hirtenstab und gebe ihnen Saures. Und wenn es dann immer noch nicht läuft, ah, dann jage ich sie auch noch mit dem Hund über die Weide. Der Hirt, der im Text genannt wird, ist ein Fürsorger. Hier wird das Hirtenbild aus dem Alten Testament, das wir im Psalm vorhin gemeinsam gebetet haben, aufgenommen. Dieser Hirte, er führt zum frischen Wasser. Der meint es gut mit uns. Wenn Christus so ein Hirt ist, dann habe ich überhaupt kein Problem mehr damit, Schaf seiner Herde zu sein. Das Bild vom Hirten, der die Schafe auf der Weide gut führt, der sie zu saftigem grünen Grund führt und zum frischen Wasser, ehrlich gesagt ist das doch ein herrliches Bild. Ich sehe so eine grüne Weide regelrecht vor mir, vielleicht so wie dort in dieser Aue. Unser Urvertrauen wird angesprochen. Und die Aussage ist, Gott ist für mich da. Er meint es gut mit mir und er sorgt für mich, gibt mir, was ich brauche. Was für ein Wort, gerade in unserer so sorgenvollen Zeit, wo uns so vieles umtreibt. Nun sind im Predigttext ja aber auch ein paar Gegenbilder zum guten Hirten enthalten. Der Mietling, also modern gesagt der angestellte Hirt oder die angestellte Hirtin. Der Mietling tut seinen Job von 8 bis 4 und dann wird die Stechuhr gezogen und man geht nach Hause. Und wenn es hart auf hart kommt, dann lässt der Mietling die Herde Herde sein und sucht sein Heil in der Flucht. Hoffentlich hat er eine Urlaubsvertretung. Tja. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht, denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. So übersetzt es Martin Luther. Dass Christus der gute Hirte ist, dass wir die Schafe in diesem Bild sind, das wissen wir auch. Aber wer genau ist denn dieser Mietling? Und wer oder was bitteschön der Wolf, von dem wir gehört haben? Sicherlich ist naheliegend, das Bild vom Mietling mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer zu übersetzen. Als ich das vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, sollst du das wirklich sagen? Wäre das nicht irgendwie besser, du würdest das einfach ganz nonchalant unter den Tisch fallen lassen, drüber hinweggehen, merkt bestimmt kein Mensch. Aber dann dachte ich, manchmal ist das vielleicht sogar eine brauchbare Deutung mit dem Bild vom Mietling. Dann fielen mir aber viele Kolleginnen und Kollegen ein, die ich als engagierte Menschen kenne und schätze. Ich möchte Ihnen ein Beispiel einmal erzählen. Jetzt sehe ich, wir haben zwar Ältere unter uns, aber keine wirklich Alten. Ich frage aber trotzdem mal die Älteren. Hat jemand von den Eltern vielleicht mal in der Kindheit den Namen von Pfarrer Heinrich Schmitz aus Bergneustadt gehört? Keiner? Okay, dann ist das tatsächlich kein aktuelles, sondern ein historisches Beispiel. Wir haben gleich das Niveau ein paar Prozentpunkte gehoben. Heinrich Schmitz war Pfarrer in Bergneustadt seit 1934. Und Sie wissen vielleicht, was in dieser Zeit passiert ist. Das NS-Regime, es blühte kräftig auf. Die Leute waren von Adolf Hitler damals richtig begeistert. Und Hitler hat sich sehr geschickt in Szene gesetzt. Er hat sich beim Kirchgang in einer katholischen Kirche ablichten lassen für die Presse. Er hat Fotos von sich verbreiten lassen, die ihn der Kirche als Trauzeugen zeigten. Kurz, Hitler und das NS-Regime haben gut christlich getan. Und nun wissen Sie ja, dass es dieses Führerprinzip bei den Nazis gab. Die Idee war, dass alles zentralisiert ausgerichtet werden soll. Einer soll den Hut aufhaben. Und das war definitiv alles andere als ein guter Hirte. Das Führerprinzip ging so weit, dass die Nazis die evangelische Kirche übernommen haben. Am 23. Juli 1933, da hatten sie Kirchenwahlen angeordnet. Und bei diesen Wahlen, Hitler hat im Rundfunk am Vorabend für die Kirchenpartei Deutsche Christen geworben, wie nett die seien, wie fromm die seien, dass man die doch bitte schön wählen möge. Das Ergebnis hier in unserer Kirche, wir waren ja mit der Westfälischen Landeskirche eine Einheit, war, fast 70% der Presbyterien waren von den sogenannten deutschen Christen dominiert. Deutsche Christen klingt nett, aber christlich waren die überhaupt nicht. Was die deutschen Christen propagiert haben, das klingt vielleicht so. In Adolf Hitler ist Christus unter uns mächtig geworden. Oder werdet Deutsch, nicht werdet Christen. Das sind tatsächlich Zitate, die man über die DC, die deutschen Christen, nachlesen kann. Und Sie merken, was das bedeutet, wenn eine Kirchenpartei sich christlich nennt, aber die Ideologie eben die ist, das Kreuz zu tilgen und eine Büste des Führers aufzustellen, Adolf Hitler. Verbrechen pur. Kirche hört auf, Kirche zu sein und wird eben zu einem Propaganda-Instrument für das Dritte Reich. Hier in unseren Breiten ist das schwierig gewesen, das muss man deutlich sagen. Wenn man hier in die Ortsgeschichte einiger Orte schaut, denken wir an die Geschichte der Synagogengemeinde in Nümbrecht. Pfarrer Heinrich Schmitz war in diesem Jahr, also im Jahr auf die Kirchenwahlen, in Bergneustadt Pfarrer geworden. Und bei einer Wahl hatte er gegen die Nazis gestimmt, genauer gesagt gegen die Remilitarisierung des Rheinlandes. Und hat das auch öffentlich gesagt, als der Nazi, der die Wahlen zu verantworten hatte, hier gesagt hat, in seinem Wahllokal seien 100% dafür gewesen. Da ist Schmitz aufgestanden und hat gesagt, dann ist hier Wahlfälschung geschehen, ich habe nämlich mit Nein gestimmt. Und er hat sich noch an anderen Stellen sehr deutlich gegen das NS-Regime gestellt. Jemand aus der Gemeinde hat ihn denunziert. Die Folge war, dass Pfarrer Schmitz, der in der Altstadtkirche, wenn wir die B55 raufgucken, dann sieht man sie ja am anderen Ende, gepredigt hat, ist aus dem Rheinland ausgewiesen worden. Wo endet denn das Rheinland? Wenn man durch Bergneustadt durch Wiedenest fährt, durch Pernze fährt. Früher in meiner Kindheit stand da so ein Schild, Willkommen in Westfalen, kein Schlagbaum, aber man musste schlagartig zum Lachen in den Keller gehen. Nein, Scherz beiseite. Jedenfalls in Wegringhausen ist schon Westfalen. Schmitz ist nach Wegringhausen gegangen. Sie merken, die Nazis waren schon damals nicht besonders helle. Erdkunde war nicht ihr starkes Fach. Sie wussten nicht mal, dass ein Dorf weiter schon Westfalen ist und kein Rheinland mehr. Naja, Schmitz konnte also sonntags bequem zum Gottesdienst zurückkommen und konnte gegen das NS-Regime predigen. Später ist er dann nach Meinerzhagen zum befreundeten Pfarrer umgezogen und dann haben die Nazis doch etwas Erdkunde-Nachhilfe bekommen und haben gemerkt, was sie da getan haben. Da haben sie ihn aus dem ganzen Rheinland und auch aus dem Regierungsbezirk Arnsberg angrenzend ausgewiesen. Und Schmitz ist nach Wesel später gegangen als Pfarrer. Schmitz hat man dann ins Konzentrationslager gesteckt. Und auf dem Weg, auf einem Todesmarsch ins Konzentrationslager, das war dann schon relativ weit im Krieg, da ist es zu einer Geschichte gekommen, das klingt so ein bisschen wie die Filme von Indiana Jones. Da hat ein Jesuitenpater sich als SS-Mann verkleidet, hat seine Nazi-Uniform angezogen und ist dann zu einem dieser gefangenen Trupps hingegangen und hat zahlreiche Pfarrer, katholisch, evangelisch, abgeholt, um die ins Gefängnis zu bringen. Er hatte ja die SS-Uniform an und hat sie dann in Wirklichkeit befreit. So ist Schmitz dann entkommen. Und das Presbyterium in Bergneustadt, das hat sich auch ganz mutig hinter ihn gestellt, hat ihn verteidigt. Und das ging so weit, dass sie die Kollekten an die sogenannte bekennende Kirche abgeführt haben. Es hat kirchliche Parallelstrukturen gegen das NS-Regime gegeben, die dann doch noch das Kreuz von Jesus Christus hatten und nicht Adolf Hitler. Und die BK, die bekennende Kirche, hat eben auch Kollekten eingesammelt und in Bergneustadt wurden die Kollekten an die bekennende Kirche gegeben. Daraufhin hat die Gestapo die Bergneustädter Presbyter verhaftet, nach Köln gebracht, ins LD-Haus, hat sie dort scharf verhört und hat sie zwingen wollen, dass sie ein Reuebekenntnis unterschreiben, das doch nicht mehr tun zu wollen. Sie merken, was für eine Zeit das ist, über die ich Ihnen erzähle. Heinrich Schmitz, so ein Mietling kann auch ein Guter sein. Und umgekehrt, von den Wölfen, von denen wir im Predigttext gehört haben, haben wir gerade ganz anschaulich hier vor unserer Haustür vor ungefähr 90 Jahren gehört. Halten wir diese Geschichte hoch, dass sie sich nicht wiederholt. Wehren wir Parteien und Menschen, die rechtsradikale Ansichten äußern, die Führerstrukturen errichten wollen oder die Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Rasse, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion und so weiter in irgendeiner Form diskriminieren und ausgrenzen wollen, dass das nicht wieder passiert. Das ist unsere bleibende Aufgabe, gerade als evangelische Kirche. In unserer Zeit sind das vielleicht die alten neuen Wölfe. Aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere Wölfe, denn wir haben ja Religionsfreiheit. Aber was ist mit dem Trend, dass Religion in die Privatheit abgedrängt wird? Was ist damit, dass wir über unseren Glauben nach Möglichkeit nicht sprechen sollen, unter dem Deckmäntelchen, dass das eventuell jemandes Privatheit oder jemandes Gefühlsleben verletzen könnte? Das ist das Gegenteil von Religionsfreiheit, um das mal so deutlich zu sagen. Und was sind bei uns in unserem Alltag die Wölfe? Was lässt unseren Glauben denn schwach werden? Was ist denn, wenn die Sorgen überhand nehmen und wir Christus nicht mehr sehen, sondern im Gedanken um das kreisen, was gerade problematisch ist? Die Gesundheit, die Sorgen um ein Kind, das aus dem Ruder läuft, die Sorgen um die Arbeitsstelle, um andere. Nicht wahr? Da ist so vieles, auf das wir unsere Gedanken verschwenden können und wo wir drin gefangen sein können. Und das sind die Wölfe, wenn sie uns nämlich dann vom Hirten wegtreiben in den dunklen Wald. In einer Zeit, in der Individualität, Selbstbestimmung absolut sind, da erscheint das Bild vom guten Hirten vielleicht regelrecht als Provokation, als etwas, das man nicht haben will, weil man selbst eben der Chef ist. Aber liebe Gemeinde, nehmen wir den Wochenspruch doch einmal mit und lassen wir uns provozieren, wenn das denn so ist. Finden wir eine eigene Position zu diesem Hirten, meinetwegen als Schaf, meinetwegen als Bruder und Schwester, aber als jemand, der an diesem Christus hängt und von ihm seine Kraft kriegt, an allen Tagen. Das schenke uns Gott. Ich möchte noch einen Nachtrag anfügen zum Thema Schafe, weil die Geschichte so schön ist. Vielleicht gucken Sie heute Nachmittag mal im Internet Bilder von Pieter Bruegel dem Älteren an, einem flämischen Maler aus dem 16. Jahrhundert. Den Bruegel, den hat man auch Bauernbruegel genannt, weil er, 16. Jahrhundert, vom Bauernhof gekommen ist. Und als er dann mit seinen Bildern Erfolg in unserem Gebiet in Europa hatte, wir würden heute sagen Weltstar geworden war, da war der Bauernbruegel plötzlich auch salonfähig geworden und wurde auch in die feinen Gesellschaften eingeladen. Und einmal, so wird berichtet, ist er in Brüssel bei einer großen Festivität gewesen und ein Edelmann hat ihn dann angesprochen: Sagen Sie mal, Herr Bruegel, ich habe gehört, Sie haben Ihre ganze Kindheit auf dem Land verbracht. Sie sind unter Schafen groß geworden. War das nicht schrecklich, den ganzen Tag mit solch einfältigen Tieren zu verbringen? Und Bruegel soll den Mann angeschaut haben und soll gesagt haben: Ach, wissen Sie, bei den Schafen, da lernt man das Leben kennen. Und wissen Sie noch was? Seitdem erkenne ich jeden Schafskopf auf den ersten Blick. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.